Ja, herzlich willkommen an alle da draußen, an alle, die jetzt über YouTube einschalten und auch über den Podcast Lipidem Talk. Ich bin heute nicht alleine, ich habe sogar zwei Gäste da. Und heute geht es so ein bisschen auch wieder, und was heißt wieder? Wir hatten schon lange keine Folge mehr zum Thema Liposuktion. Aber ich habe hier zwei ganz tolle Ärzte aus der Münchner Ecke, aus München, die sich auf das Thema spezialisiert haben. Mir selber hat es noch nichts gesagt. Aber die werden sich jetzt gleich selber vorstellen. Ich freue mich, dass der liebe Dr. Klöppel da ist mit seinem Kollegen. Und ja, was genau macht ihr? Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Warum muss man euch kennen als Lipödem-Betroffener? Stellt euch mal bitte vor.
Ja, also vielen Dank, liebe Tina, dass wir heute hier sein dürfen. Für uns ist das auch eine Herzensangelegenheit, das Lipidem. Wir sind das Theresium, Zentrum für ästhetische Chirurgie und Medizin hier in München. Unter dem Namen Theresium firmieren wir seit 2,5 Jahren. Aber es geht dem eine über 20-jährige plastisch-chirurgische Lipödem-Chirurgie-Geschichte voraus. Ich persönlich als Dr. Klöppel und Kollegen in München tätig, hatte den Wunsch, unser Zentrum zu erweitern und einzelne Spezialisierungen hier gezielt anzubieten. Und so sind wir dann eben zum Theresium Dr. Klöppel geworden. Und einer unserer Spezialisten für das Lipödem sitzt hier neben mir. Das ist der Fabian und Dr.
Hallo.
Patschke. Und so sind wir ein Zentrum von Spezialisten, die gezielte Therapieverfahren nochmal in die Tiefe anwenden. Das Lipödem hat eine lange Historie. Ich persönlich habe wahrscheinlich schon Lipödeme operiert, bevor es die Diagnose gab, indem man damals von Liposuction sprach. Aber ich habe die Entwicklung mitbekommen von der Entdeckung des Lipödems über die Entwicklung der Therapieverfahren. Und ich bin richtig froh, dass wir heute darüber reden können, weil das ein ganz tolle Bereicherung für die Patienten ist und sie ist. Und heute reden wir darüber. Und Fabian, du kannst dich gerne auch vorstellen.
Ja, danke Markus. Genau, also mein Name ist Fabian Patschke. Ich bin Facharzt für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie und jetzt, ja, seit knapp anderthalb Jahren hier bei Dr. Klöppel im Theresium angestellt und widme mich ausschließlich dem Thema Lipödem. Also das ist meine Herzensangelegenheit. Mag die Patienten, ich mag den Umgang damit, ich mag die OP-Technik und vor allen Dingen gibt es mir auch sehr viel, dann den Patienten dann zu sehen oder die Patientin zu sehen nach der OP, wie die Lebensqualität sich deutlich gesteigert hat. Und ja, das ist so eine Sache, das hat man nicht bei jedem Eingriff, dass man die Patienten so gut begleiten kann, dass man vor allen Dingen auch so viel zurückbekommt. Und das ist auch ein Punkt, weswegen ich mich auf diese OP und auch auf den Bereich spezialisiert habe. Es macht mir wirklich sehr viel Freude.
Sehr cool. Dann haben wir ja auf jeden Fall schon mal eine große Gemeinsamkeit, die Frauen mit Lipödem ein bisschen in ein, ja, in ein leichteres Leben zu verhelfen, sei es jetzt in dem Fall über die Liposuktion oder eben auch in meinem Fall, wo es dann hauptsächlich ums Thema Abnehmen, ums Thema Ernährung, ums Thema Mindset auch geht, denn auch die Gedanken können sehr, sehr belastend und sehr, sehr schwer werden. Und wenn die Kopfeinstellung, sage ich immer, falsch ist, dann spiegelt es einfach auch alles auf dem Körper wider. Und deswegen für alle, die ganz frisch dabei sind und heute vielleicht das erste Mal hier reinschauen, weil sie vielleicht gesehen haben, oh, da ist meine Klinik, die haben mich operiert, da muss ich doch mal reinschauen, was die so erzählen. Ja, oder vielleicht auch interessiert sind am Theresium. Wollt ihr vielleicht einmal kurz nochmal für alle, die das noch nicht wissen, erklären, was genau ein Lipödem ist und wie es sich von anderen Fettverteilungsstörungen so ein bisschen unterscheidet?
Ich würde anfangen, Markus. Ich denke, du kannst danach nochmal einhaken, wenn das für dich okay
Perfekt.
ist. Also ein Lipödem ist prinzipiell eine symmetrische, dysproportionale Fettverteilungsstörung. Ursachen eines Lipödems sind die Gene im Zusammenspiel mit den weiblichen Hormonen. Zumindest ist das die wahrscheinlichste Ursache. Es gibt natürlich noch andere Theorien, wo entzündliche Faktoren eine Rolle spielen oder mikrovaskuläre, also die kleinen Gefäße betreffenden Ursachen, aber die wahrscheinlichste Ursache sind eben die Gene im Zusammenspiel mit den Hormonen. Es gibt natürlich in Abgrenzung zum Lipidem noch andere Fettverteilungsstörungen, die natürlich auch medikamentös bedingt sein können oder auch noch aufgrund von anderen Erkrankungen, beispielsweise HIV etc. Aber das Lipidem ist eben dadurch gekennzeichnet, dass es symmetrisch und dysproportional auftritt und vor allen Dingen dass es eben auch Schmerzen verursacht. Wenn keine Schmerzen, keine Beschwerden, keine blauen Flecke vorhanden sind, darf man auch nicht von einem Lipödem sprechen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, da vielleicht noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob es der Markus gleich dazu sagt, aber es ist im Moment Stand der Dinge aktuell. Ich weiß nicht, wie euer Stand ist, aber hauptsächlich betroffen sind die Beine und die Arme.
Genau, also die Beine sind in den meisten Fällen betroffen und etwa 30% eben zusätzlich auch die Arme. Ne? Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja. Es gibt auch Theorien, dass bei ganz schweren Verläufen des Lipödems auch andere Regionen noch betroffen sein können. Das haben wir tatsächlich auch in hin und wieder Patientinnen, die auch am Bauch oder auch am Rücken ähnliche Beschwerden beklagen. Und die Patienten muss man tatsächlich auch ernst nehmen und auch da kann man eine gute Therapie durch eine Fettabsaugung erzielen. Ne? Aber in der Leitlinie hat es leider noch keinen Einklang gefunden, was sehr schade ist. Es wird aber diskutiert und ich gehe davon aus, beziehungsweise bin guter Dinge, dass da in Zukunft noch einiges in der Richtung passieren wird.
Ja, genau. Aber was wir jetzt hauptsächlich behandeln, sind halt die Extremitäten, Arme und Beine. Von der gefühlten Entstehung des Lipödems. Ich komme ja noch aus der Zeit, wo das Lipödem noch gar nicht so bekannt war, haben die Patienten eigentlich die folgende Diagnose bekommen. Die jungen Damen sind zu ihrer Mama gegangen und haben gefragt: Mama, was ist mit meinen Beinen los? Warum sind die so kräftig und so dick? Und die Antwort war: Ja, das liegt in der Familie. Die Oma war auch so. Und das war eigentlich damals alles, was die Patientinnen zu hören bekamen. Ja, das gehört zur Familie dazu. Dass da tatsächlich eine Erkrankung dahinter liegt, dass da ein genetischer Wachstumszusammenhang dahinter liegt, das war gar nicht bekannt. Und das Allerschlimmste war dann, die gingen dann zu einem Arzt und haben sich mal erkundigt. Der hatte auch womöglich keine Ahnung vom Lipödem und hat der jungen Dame auch noch mitgeteilt, sie müsse abnehmen. Und dann beginnt das ganze Problem, seinen Lauf zu nehmen. Da gehen wir nachher noch drauf ein. Also das waren früher sehr, sehr schicksalhafte Entwicklungen ohne Therapie möglich oder Therapieangebote, wie man sie heute hat. Und das ist wirklich ein Segen heute für die Patientinnen, dass wir wirklich intensiv und sehr viel absaugen können und denen eine ganz neue Situation in eine neue Lebenssituation bringen.
Ja.
Aber auf den Punkt gebracht, ich glaube, Beine und Arme hauptsächlich, an anderen Körperregionen forscht man und genetisch bedingt, so dass also die Patientin selber willentlich keinen Einfluss auf die Entwicklung direkt ausüben können.
Ja, also bei mir ist es tatsächlich nicht wissentlich in der Familie oder in der Verwandtschaft. Der Teil, der es vielleicht haben könnte, väterlicherseits, da lebt leider keiner mehr. Deswegen kann ich gar nicht so weit nach hinten forschen. Und bei mir hieß es immer, das kommt vom Reiten. Ich bin schon seit ich klein bin, immer geritten. Ich bin gar nicht vom Pferd runtergekommen. Und dann hieß es immer, ja, das ist ja ganz klar. Es kommt halt vom Reiten, ne? Das setzt sich das Fett an den Reiterhosen ab. So hat man mich immer getröstet, ne? Und ich habe das halt ganz lang geglaubt, aber ich habe mein Hobby trotzdem nicht aufgegeben, ne? Weil das war halt oder ist immer noch mein Leben. Mein Pferd ist mittlerweile 30 Jahre alt. Ja, also der begleitet mich auch schon sehr, sehr lange. Und ist auch so ein kleiner Anker bei mir und hat mich auch dazu gebracht, überhaupt auch erstmal mit der konservativen Therapie anzufangen. Dann ist es, das ist ja quasi der Start, wenn man dann die Diagnose auch irgendwo irgendwann mal bekommt von hoffentlich einem Arzt, der einem nicht sagt, essen Sie weniger und machen Sie mehr Sport, sondern der einen sieht, der einen ernst nimmt und sagt, okay, passen Sie auf, konservativ, das können Sie tun. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es ja die operative Möglichkeit als meistens letzte Instanz. Es gibt auch viele, die sofort in die Operation reingehen. Wie ist da die Erfahrung bei euch, konservativ, operativ? Was wird wann wie empfohlen?
Also auch da würde ich wieder zunächst starten und wenn irgendwas du noch was beifügen willst,
Perfekt.
dann sagst du gerne was dazu. Also zunächst einmal würde ich sagen, ich würde einmal die konservative Therapie erläutern. Also es wird unter komplexer physikalischer Entstauungstherapie zusammengefasst, also alle Maßnahmen, die man da trifft. Und dazu zählen, wie du schon angesprochen hast, eine Ernährung, die vor allen Dingen basisch und antientzündlich sein soll. Da werden dann auch immer Konzepte wie Low Carb, ketogen mediterran genannt. An der Stelle ist wichtig zu sagen, dass man sich dann nicht in ein enges Konzept oder Korsett steckt, sondern dass man einfach die Ernährungsform findet, die einem schmeckt, die man auch langfristig durchhalten kann. Es bringt nichts, wenn man das irgendwie, wenn man irgendwie nur eine Ernährung macht, die man dann für 2, 3 Monate durchhält und danach wieder verwirft, weil man es eben nicht durchhält. Das ist ganz wichtig. Der andere Punkt ist eben Sport, und da ist es auch ganz wichtig, dass man für sich eine Sportart findet, die einem Spaß macht, wo man sich motivieren kann. Es wird dann zwar empfohlen, dass man Wassersport betreibt, also beispielsweise Schwimmen, Aquacycling, Aquagymnastik, weil man eben natürlich diesen natürlichen Druck von außen ganz ähnlich zu einer Kompression hat. Man kann natürlich aber auch laufen, also Walking wird empfohlen oder auch Kraftsport, eben der Sport, der einem Spaß macht, der einen aber auch merklich gut tut, ne? Andere Verfahren, die ebenfalls zur komplexen physikalischen Entstauungstherapie zählen, sind die Kompression, die wirklich konsequent getragen werden muss, also wirklich an weiten Teilen des Tages bestmöglichst und auch langfristig, das heißt also für immer de facto. Lymphdrainage, die auch für 2 bis 3 Mal pro Woche bestenfalls durchzuführen ist, ebenfalls auch langfristig betrachten ist. Weitere Aspekte sind die entsprechende Hautpflege, weil natürlich auch Lipödem-Patienten mit der Haut Probleme haben, dass man eben auch da die Haut unterstützt. Und wie ihr vorhin schon angesprochen habt, dieser lange Leidensweg der Patienten, der ist natürlich auch immer mit psychologischen Problemen verbunden, dass man sich nicht ernst genommen fühlt, dass man auch depressiv teilweise wird, sodass auch eine entsprechende psychologische Behandlung ebenfalls zu der komplexen physikalischen Entstauungstherapie dazugezählt wird. Diese ganzen Konzepte sind natürlich, wie du schon sagst, vor einer möglichen operativen Therapie zu erwägen bzw. auszuprobieren. Und auch die Krankenkasse, wir wissen ja alle oder wir wissen, dass die Krankenkasse sich etwas auf die Hinterbeine stellt, was die Kostenübernahme für die OP angeht. Und die Krankenkasse sagt auch im Stadium 3, denn da werden aktuell die Kosten übernommen, muss man mindestens 6 Monate nachweislich eine konservative Therapie gemacht haben, die auch ebenfalls nachweislich zu keinem Erfolg geführt hat. Das heißt also, die konservative Therapie ist ein großer Bestandteil für Lipödem-Patienten, die auf jeden Fall auch ausprobiert werden sollte.
Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Konservative Maßnahmen sollten zumindest ausprobiert werden oder als erste Instanz in Betracht gezogen werden. Ich sehe es allerdings ein bisschen pragmatischer. Ich habe so viele Patienten in unserer Sprechstunde, das wirst du auch genauso erleben, die sagen, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 probiert, nichts klappt so richtig. Was können wir noch tun? Und dann kommt eine Operation, ein Operationsprogramm in Gang und wir erleben tolle Ergebnisse innerhalb von einigen Monaten. Und dann denke ich mir, aha, das ist ja doch eine sehr sinnvolle Chirurgie. Und manchmal beschleicht mich so ein Gefühl, nur ein Gefühl. Ich kann das nicht weisen, dass diese ganzen konservativen Maßnahmen womöglich eine großer Zeitfresser sind, die am Ende doch zu einem erfolgreichen also zu einer Operation führen, die dann wirklich erfolgreich ist. Also wenn es mal einen Chirurgen fragt, würdest du operieren? Die Antwort lautet natürlich, wenn es sinnvoll ist, immer. Und wir erleben so viele sinnvolle Ergebnisse, so viele Wow-Effekte und Erleichterungen. Schmerzen gehen weg, die Beweglichkeit funktioniert wieder, die Patienten fühlen sich wie neugeboren. Und wenn ich das gegen einem Kompressionsstrumpf gegenübersetze, was wir damit erreichen, konservativ in Ehren, aber Chirurgie hat tolle Erfolge.
Ja, das muss man aber dazu sagen, vielleicht. Entschuldigung, Fabio, nicht einmal kurz ins Wort fallen. Also ich gehöre leider nicht zu den gesegneten Patientinnen, die all das nicht mehr brauchen. Für mich ist leider die konservative Therapie nach wie vor ein Thema. Und auch bei mir im Coaching sind leider sehr viele Frauen. Und durch das, dass sie jetzt auch meinen Weg mitgekriegt haben, kommen auch immer mehr Frauen nach den OPs zu mir und sagen, hey, das und das und das läuft immer noch nicht, kriege immer noch nicht mein Gewicht runter, meine Schmerzen kommen wieder, ich nehme an anderen Stellen zu. Also ich glaube schon, ich weiß, was ihr beiden sagen wollt, aber trotzdem ist es notwendig, auch egal ob davor oder danach, gut auf sich zu achten. Das Lipödem ist und bleibt chronisch. Natürlich die Fettzellen, die weg sind, werdet ihr genauso sehen, die sind weg, die werden nicht mehr kommen, aber diese Umverteilung, ich weiß nicht, was ihr da beobachtet, aber ich finde es richtig krass und teilweise schon in Anführungsstrichen krank, was viele Frauen berichten, wie sich diese Umverteilung, was da passiert, und das erlebe ich leider selber auch. Also ich habe immer schon beispielsweise eine große Oberweite gehabt, aber seit den Liposuktionen hat es nochmal einen massiven Schub auch gegeben, nicht, dass ich jetzt Schmerzen hätte in meiner Brust, aber irgendwas ist passiert im Körper, so dass ich einfach jetzt noch mehr Brust habe, dass ich auf einmal Bauch bekomme, obwohl ich immer ein ganz, ganz minimal, also der Bauch war eigentlich immer das, was ich gesehen habe. Meine Beine, meine Arme, das habe ich eigentlich im Kopf, so vom Sichtfeld, immer ausgeblendet. Auch heute noch nach den Liposuktionen. Mal ganz abgesehen davon, dass es nicht schön ist, ja, das Ergebnis. Ich hatte halt auch 110 Kilo, das muss man dazu sagen, dass da nichts straff ist, dass da nichts glatt ist, wie bei jemand, der vielleicht wirklich mit einem guten, normalen Gewicht kommt, ne, das muss man fairerweise auch sagen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr Patienten im Stadium 3 operiert und da schaut alles aus wie bei jemand, wo noch nie Übergewicht hatte und wo noch nie ein Lipödem hatte. Ich glaube, die Haut macht da schon einiges mit und da ist die konservative Therapie bei vielen leider nach wie vor notwendig. Nicht bei allen. Ich kenne auch Patienten, bei denen es super gut verlaufen, so wie ihr das jetzt gerade beschrieben habt. Aber ich bin da immer ein ganz großer Fan, auch ehrlich zu sein, zu sagen, ja, es gibt auch Situationen, wo es halt leider trotzdem nach wie vor möglich ist. Nicht mehr in dem Ausmaß vielleicht, das kann ich zugeben, aber ich bin trotzdem richtig komplett schmerzfrei, nur wenn ich die Kompression trage.
Ja, natürlich. Also das ist ja nicht so, dass Chirurgie ein Allheilmittel und Zauberei ist. Wir können gewisse Regeln der Natur nicht außer Kraft setzen. Und wenn die Haut eine Überdehnung gewisser hat, wird eine Absaugung sie etwas straffer bringen, aber oft nicht in den gewünschten perfekten Zustand. Aber wenn man alle Patienten anschaut, wenn sie eine Chirurgie hinter sich haben, haben sie in aller Regel eine Verbesserung.
Ja.
Nicht zum Idealzustand. Das ist
Ja.
auch nicht immer realistisch. Aber jede Chirurgie hat eine gewisse Verbesserung gebracht und davon profitieren fast alle Patienten. Und den Rest oder ergänzend kann man natürlich noch konservative Maßnahmen hinzuziehen. Das ist natürlich das Idealbild, dass wir ein, zwei, drei Operationen machen und wir sind in der perfekten Welt angekommen. Aber das ist nicht realistisch.
Ja.
Jede Liposuction bringt die Patienten ein Stückchen näher in einen besseren Zustand. Das kann man, glaube ich, schon mit Fug und Recht sagen. Und das ist ja auch das Ziel. Perfektion ist nicht immer, da hätte man gerne, aber das ist halt nicht immer auch erreichbar.
Ja.
Weiter kommt man schon mit Chirurgie.
Ja, der Fabian wollte, glaube ich, noch, wolltest du noch irgendwas sagen? Irgendwie, ich bin dir vorhin ins Wort gefallen.
Also im
Entschuldigung.
Prinzip wollte ich vorhin nur ergänzen, dass vor allen Dingen dieses Ausprobieren der konservativen Therapie, die wir vorhin thematisiert haben, ja auch sehr wichtig ist, dass man sich auch ernährungstechnisch und bewegungsmäßig auch für danach gut aufstellt, weil das sind
Ja.
eben auch Aspekte, die beiden ganz besonders Aspekte, die auch langfristig durchgehalten werden sollen, um vor allen Dingen das Ergebnis zu stabilisieren. Darum geht es, ne? Und
Ja.
da, wie du gesagt hast, man muss natürlich realistische Erwartungen haben an die Operation, aber ganz klar stelle ich fest, je früher eine Patientin natürlich zu uns hier kommt und je weniger die Haut gedehnt ist, je weniger uneben die Haut ist, desto schöner ist am Ende auch das Gesamtergebnis. Also das muss man ganz klar konstatieren, ne? Und das wissen auch die Patienten und das gebe ich denen auch immer mit.
Ja. Aber wie gesagt, da sprechen wir jetzt von jemand, wo keine 150 Kilo hat und kein Stadium 3 hat, sondern wirklich so, wie man es eigentlich hätte, ne, dass man auch direkt danach sieht, boah, da hat sich was getan. Und das stimmt schon. Ich sage mal ja und nein. Vielen Frauen ist es eigentlich bewusst, aber trotzdem erlebe ich es immer wieder, dass Frauen mit einem massiven Übergewicht oder auch mit, so wie ich jetzt, mit einer massiven Abnahme, Gewichtsreduktion in eine Liposuktion gehen. Natürlich hat der Kopf Erwartungen. Ganz ehrlich, wer hat die nicht? Ich habe sie schon so weit es ging runtergefahren und trotzdem denke ich mir, arg viel besser wie vorher schaut's nicht aus. Aber klar, die ein oder andere Beschwerdegeschichte, das ist auf jeden Fall weniger geworden. Deswegen ganz schlecht machen, Gottes Willen. Also ich will sowieso nicht schlecht machen, aber es ist wirklich individuell, glaube ich, auch zu betrachten von Patient zu Patient. Und da seid ihr ja da, dass die Leute auch zu euch kommen können, dass ihr sie richtig beraten könnt. Das, was wir jetzt hier sagen, das ist ja eher so ein bisschen pauschaler gehalten, sage ich jetzt mal. Oder eben auch Erfahrungswerte, die man so macht im Alltag, ne? Von daher, alles gut soweit. Jetzt würde mich mal noch interessieren, ob es gerade den Ablauf der Liposuktion. Wie läuft es genau ab? Welche Techniken wendet ihr an? Und vielleicht kann man das mit reinpacken. Gibt es einen Unterschied zu einer herkömmlichen Liposuktion, also zur normalen ästhetischen Fettabsaugung? Geht man da unterschiedlich vor oder ist das alles dasselbe?
Also auch da fange ich gern wieder an und ihr könnt dann gerne auch einhaken, Markus, du. Per se, das Theresium, in dem wir jetzt auch gerade sind, ist unsere Beratungsstelle, ne? Also wir haben hier auch so einen kleinen ambulanten OP-Raum, wo auch Markus, du Oberlider- oder Unterlidoperationen stattfinden oder auch kleine Korrekturen, Narbenkorrekturen. Die OPs selbst finden bei uns in der privaten Belegklinik am Stiegemeierplatz in München hier statt. Das ist die Iatros-Klinik. Da bist du, Markus, schon sehr lange Partner. Ich jetzt mittlerweile auch seit knapp 1,5 Jahren und es ist wirklich eine Top-Klinik. Wir sind da sehr zufrieden, da läuft alles super.
Kann ich bestätigen, da war ich auch.
Genau.
Ja.
Da warst du, ja, da hat da warst du auch operiert worden, ja, genau.
Ja, da bin ich auch operiert worden. Von einem anderen Ärzteteam, aber ich kann sagen, die Klinik ist super. Also von der Verpflegung, von allem kann ich echt wirklich sagen, kann ich verstehen, wenn Ärzte da hingehen, auch zum Operieren und wissen, da sind die Patienten gut aufgehoben. Weil ich glaube, das ist auch was, was sehr, sehr wichtig ist für die Betroffenen danach, dass man da gut versorgt wird, ne?
Ja, genau. Und ich würde jetzt einmal ganz kurz skizzieren, wie sowas abläuft. Also die Patientinnen erscheinen dort am Tag der OP, bekommen auch so eine feste Zeit, wann sie dann kommen sollen jeweils, werden dort von dem Anästhesiepersonal in Empfang genommen, bekommen einen Zugang gelegt, wo man Flüssigkeit dann auch bekommt zum Ausgleich. Und der Operateur, in dem Fall ich, kommt dann danach auch dazu, würde das OP-Gebiet anzeichnen und danach geht es auch schon zeitnah in den Operationssaal. Die Operationen finden alle unter Vollnarkose statt. Also wir machen das tatsächlich unter Vollnarkose, weil man da eben auch am schonendsten und am effektivsten das Fett entfernen kann. Und jetzt muss man sich einmal vorstellen, man möchte jetzt beispielsweise an der Beinvorderseite Fett absaugen. Dann liegen die Patientinnen auf dem Rücken, sind quasi in Narkose, in schonender Narkose. Und man muss pro Bein circa 8 bis 10 kleine Öffnungen schaffen. Die sind circa einen halben Zentimeter groß. Das ist also jeweils ein kleiner Schlitz mit einem Skalpell. Und über diese kleinen Öffnungen, wo man quasi nur die Haut einmal öffnet, bringt man mit einer dünnen Infiltrationskanüle Flüssigkeit unter die Haut in das Fettgewebe ein. Die Flüssigkeit besteht überwiegend aus Kochsalzlösung, das ist die Trägerlösung, dann ist Adrenalin enthalten, damit es nicht so stark blutet und ein lokales Betäubungsmittel, damit man danach auch ein bisschen weniger Beschwerden hat. Und die Flüssigkeit bewirkt, dass sich die Fettzellen aus dem Verbund herauslösen und das Fett platzt und sozusagen das Fett verflüssigt wird, dass es absaugfähig ist. Und im nächsten Schritt kann man dann über dieselben kleinen Öffnungen mit der Absaugkanüle das Fett entfernen, schonend mittels vibrationsassistierter Fettabsaugung. Also wir benutzen hier in der Klinik die PAL-Methode, powerassistierte Fettabsaugung oder eben wie gerade genannt, vibrationsassistiert. Die Kanüle vibriert also, dadurch wird die Arbeit gleichermaßen schonend und effektiv. Und so würde man jetzt überall das Fett an den genannten Regionen absaugen, dass man überall eine gleichmäßige Fettschichtdicke erzeugt. Am Oberschenkel wäre das beispielsweise circa 1 Zentimeter, den man da erreichen möchte an Fettschichtdicke. Versucht das wirklich alles gleichmäßig zu machen. Am Ende der Operation geht man nochmal mit dieser Kanüle, die ich gerade angesprochen habe, mit der Vibrationsfunktion unterhalb der Haut in das Fettgewebe und verteilt das nochmal alles ganz gleichmäßig, dass man wirklich alle Unebenheiten ausgleicht, dass das ästhetische Ergebnis möglichst schön wird, weil das ist wirklich neben der Lebensqualitätsverbesserung auch noch der zweite Punkt, auf den man wirklich viel Wert legen sollte, dass man auch ein möglichst ästhetisches Ergebnis hat. Am Ende der Operation kann man noch eine milde Renuvion-Plasmastraffung anschließen, wo man versucht, der Haut nochmal die bestmögliche Hilfe zu geben, sich zusammenzuziehen, quasi sozusagen, dass man ein möglichst straffes Hautergebnis bekommt, ohne neue Narben. Und die kleinen Wunden bleiben am Ende der Operation offen, dass die Flüssigkeit, die man vorher eingebracht hat und in Teilen natürlich nur abgesaugt hat, noch in den nächsten Tagen auslaufen kann, damit sie sich nicht staut. Und sie bekommen am Ende der Operation ein Kompressionsmieder angezogen, für die Beine eine Hose und an den Armen, die man ja auch absaugen kann, ist es dann ein entsprechender Bolero. Und den muss man natürlich dann für nach der Operation auch regelmäßig und konsequent tragen für 6 Wochen. Die Operation endet dann, je nach Umfang, nach 2 bis 4, 4,5 Stunden. Patientinnen kommen dann nach der Operation in den Aufwachraum, kommen dort schonend zu sich, werden kontrolliert, Kreislauffunktion, die Ausscheidung wird kontrolliert. Und am Ende, wenn die Patienten soweit wieder fit sind, geht es dann auf das Stationszimmer. Da kann man dann auch schon wieder Besuch empfangen, bekommt auch schon Kleinigkeiten zu essen, wird mobilisiert. Und am nächsten Tag komme ich dann zur Visite vorbei, schaue, ob alles gut ist und man kann sich abholen lassen. Das wäre so im Prinzip der grobe Operationsablauf. Hast du noch was zu ergänzen?
Ja, und also so praktizieren wir es in unserer Klinik. Was für den Patienten noch interessant wäre, wäre die alternative Betäubungssituation. Es gibt grob gesagt zwei Schienen, auf denen man so arbeiten kann. Einmal die nur rein örtliche Betäubung oder die Fettabsaugung mit örtlicher Betäubung und Vollnarkose. Die rein örtliche Betäubung wird auch praktiziert. Da wird der Patient sozusagen mit mehreren Nadeln, wird das Gewebe mit Lokalanästhetikum, also mit örtlichem Betäubungsmittel gefüllt. Das lässt man einwirken. Der Patient ist komplett wach. Und dann kommt der Chirurg halbe Stunde später und beginnt mit der Absaugung. Diese Methode braucht keine Vollnarkose, aber man kann dann nur sehr viel kleinere Portionen pro Sitzung absaugen. Weil der Patient, man hat nur eine bestimmte Menge an Lokalanästhetikum, ist zumutbar. Zudem ist der Patient wach, oft aufgeregt. Es tut auch immer wieder weh, wenn man an Randzonen kommt, die nicht betäubt sind. Der Chirurg ist sehr eingeschränkt in seinem Ausüben. Die Portionen pro Sitzung werden deutlich kleiner sein. Wir praktizieren diese Methode nicht, wird aber trotzdem angeboten. Wir möchten gerne großvolumige, ausgedehnte, durchschlagskräftige Ergebnisse erzielen. Und wir verwenden die Tumeszenz, Lokalanästhesie in Verbindung mit Vollnarkose und können dadurch, je abhängig vom Körpervolumen, vom Körpergewicht, 7, 8 bis zu 9 Litern Aspirat absaugen pro Sitzung. Das sind richtig große Mengen, natürlich unter Berücksichtigung der medizinischen Gesundheit und Fürsorge, aber dadurch können wir in manchmal 1, 2, 3 Sitzungen ein sehr umfängliches Ergebnis erzielen.
Ja.
Und das ist unsere Art, das ist mehr eine plastisch-chirurgische Art der Therapie und auch empfehlenswert aus unserer Sicht.
Ja, also bei mir ist genau gleich vorgegangen. Von daher habe ich jetzt gerade eben gedacht, der Fabian beschreibt jetzt gerade, was für mir so passiert ist.
Ja.
Cool. Ja, und du wolltest doch was sagen, Fabian.
Genau, ich wollte noch auf den zweiten Teil deiner Frage eingehen. Und zwar hast du ja noch gefragt,
Unterschied.
was jetzt der Unterschied zwischen einer ästhetischen Fettabsaugung, einer Fettabsaugung beim Lipidem ist. Ja, zum einen muss man natürlich sagen, ästhetische Patientinnen haben in dem Sinne keine Beschwerden, ne? Also klar, sie können auch die entsprechende Fettverteilung haben. Wenn man quasi eine disproportionale symmetrische Fettverteilungsstörung hat und man hat keine Beschwerden, dann spricht man ja auch nicht vom Lipödem und dann kann man und sollte man es auch ästhetisch dann entsprechend behandeln. Ästhetisch ist so, wenn du jetzt beispielsweise kommen würdest und sagen würdest, ich habe keine Beschwerden und mich stören nur meine Reiterhosen oder beispielsweise eine kleine Fettansammlung an den Knien, dann kann man das natürlich ganz selektiv absaugen. Beim Lipidem ist es eben anders. Man hat eben die entsprechenden Beschwerden und sollte dann auch nicht nur selektiv an den Stellen absaugen, die einen vielleicht optisch stören, sondern man muss eben die Extremität, die betroffen ist, oder die Extremitäten als Ganzes betrachten, eben dann die Beine und die Arme und nicht nur an gewissen Regionen absaugen. Das heißt, man spricht dann von einer etwas radikaleren Fettabsaugung, was eben aber nicht heißt, dass man rabiater vorgeht, sondern dass man einfach mehr
Ja.
Fettgewebe und eben an allen Regionen entsprechend das Fettgewebe absaugt. Aber dennoch, und das ist ganz besonders wichtig bei Lipödem-Patienten, bei der OP-Technik auf eine lymphbahnschonende OP-Technik zurückgreift. Und da sind wir natürlich mit der PAL-Methode. Es gibt dann noch eine Alternative, die WAL-Methode, die ein bisschen anders ist. Die arbeitet mit einem Wasserstrahl, aber beide Methoden sind eben zugelassen zur Therapie des Lipödems und beide Methoden sind auch lymphbahnschonend. Ne? Dass man entsprechend auch die Lymphbahnen beim Lipödem-Patienten schont, ist eben auch aus dem Aspekt wichtig, da die Lymphbahnen aufgrund des steten Druckes des Fettgewebes schon nachweislich in den geringen Stadien des Lipidems, also Stadium 1 und 2, schon deutlich gelitten haben und natürlich auch erst recht in größeren Stadien. Und da möchte man natürlich kein Lymphödem provozieren, indem man noch mehr Lymphbahnen schädigt, ne? Und das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt im Vergleich zur ästhetischen Fettabsaugung.
Ja, technisch gesehen, dass man möglichst in der Laufrichtung der Lymphbahnen arbeitet und weniger quer zur Laufrichtung, bei den Lipödem-Patienten, um die Lymphbahnen zu schonen, wie du sagtest. Bei den ästhetischen Patienten steht das nicht im Vordergrund, weil das Lymphsystem so intakt ist, dass das dadurch stabil genug ist. Das sind so feine technische Details, die ein erfahrener Lipödem-Chirurg eben anwendet.
Vielleicht könnt ihr ganz kurz so ein paar Risiken oder Komplikationen erwähnen, wenn es welche gibt und wenn ja, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Also es ist ja mittlerweile relativ, ja, ist die Forschung oder auch die Methode relativ weit fortgeschritten. Man hört eigentlich kaum noch irgendwie groß was von Risiken oder Komplikationen, was ja gut so ist. Das mit den Lymphbahnen, ganz klar, dass das wirklich, dass da drauf geachtet wird. Ganz finde ich toll, dass ihr das gleich auch dazu gesagt habt. Aber gibt es sonst noch was, wo vielleicht tatsächlich ab und zu mal vorkommt oder wo man vielleicht den Patienten auch wirklich darauf hinweist und sagt, du, pass auf, es könnte sein. Im schlimmsten Fall könnte das und das auftreten. Was wäre das?
Ja, also man muss ganz klar hier auch differenzieren. Es gibt so allgemeine OP-Risiken und eher so spezielle OP-Risiken, die auftreten können. Ganz wichtig wäre es, wenn Patientinnen sich zu einer Beratung begeben, zu einem Chirurgen, dass man auch danach fragt und dass man tatsächlich auch das in der Beratung thematisiert, was auch vorkommen kann. Es gibt viele Chirurgen, die dann irgendwie da ein Blatt vor den Mund nehmen und gar nichts dazu erzählen. Also das wäre schon mal ein wichtiges Qualitätskriterium, wonach man auch entscheiden sollte, wo man sich operieren lässt. Also allgemeine OP-Risiken, dazu zählen natürlich Blutungen. Da möchte ich darauf eingehen, dass natürlich Blutergüsse im Rahmen des Normalen sind. Also ich glaube, da kannst du sicherlich auch was davon erzählen, dass man in Anführungsstrichen grün und blau nach der Operation aussieht. Aber es kann natürlich auch mal in Einzelfällen vorkommen, dass auch größere Blutergüsse entstehen. Aber durch diese kleinen Wunden, die eben offen gelassen werden, hat man da eine große Wahrscheinlichkeit, dass auch da das Blut eben abläuft, ne? Weitere allgemeine OP-Risiken sind natürlich eine Infektion, die auch auftreten kann. Die kleinen Wunden bleiben offen und viele Patienten fragen dann immer, ist dann nicht die Wahrscheinlichkeit für Infektionen deutlich erhöht? Dann sage ich dann auch immer ganz gerne, im Prinzip muss man sich das vorstellen wie eine Einbahnstraße. Das heißt, bis die Wunden zu sind, läuft da eigentlich Flüssigkeit aus, so circa für eine Woche, anderthalb Wochen. Und danach, also quasi wo Flüssigkeit ausläuft, läuft nichts rein, ne? Also die Wahrscheinlichkeit ist dadurch schon mal deutlich reduziert. Aber Entzündungen kommen auch selten mal vor. Da kann man natürlich dann mittels entsprechender desinfizierender Verbände oder auch einer antibiotischen Medikation nachhelfen. Weitere Risiken sind Wundheilungsstörungen oder auch ein großer Punkt, den man aber auch gut mit Medikamenten begegnen kann, ist natürlich eine Thromboseembolie. Das möchte man nicht haben. Aufgrund der langen OP-Zeit und der doch relativ eingeschränkten Beweglichkeit für die erste Zeit nach der Operation ist die Wahrscheinlichkeit schon erhöht, dass man eine Thrombose bekommen kann. Dafür bekommt man aber Antithrombose-Spritzen, kennen wahrscheinlich viele von den Zuhörerinnen, Clexane-Spritzen, die quasi verhindern, dass man oder möglichst verhindern, dass man eine Thrombose bekommt für die ersten 5 Tage. Und danach ist man quasi schon wieder so mobil, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich sinkt, eine Thrombose zu bekommen. Es gibt natürlich aber auch spezielle Risiken, die mit so einer Liposuktion einhergehen. Und die beziehen sich dann vor allen Dingen auch auf die Hautqualität, eben dass man den Elastizitätsverlust hat und womöglich noch eine chirurgische Straffung anschließen muss. Oder beispielsweise Unebenheiten der Haut, die man natürlich nicht immer zu 100% als Chirurg in der Hand hat, weil man muss sich vorstellen, es gibt nicht nur die kleinen äußerlichen Narben, die man hat, sondern es gibt auch innerliche Narben, die, wenn man beispielsweise die Kompression nicht konsequent trägt oder wenn man einfach dazu neigt, dass man schlechte Narben bildet, können die natürlich das äußere Hautrelief auch entsprechend beeinflussen. Und das sind natürlich dann eher ästhetische Komplikationen, die man natürlich auch mit erwähnen sollte.
Ja, genau, das ist es so im Wesentlichen. Prinzipiell ist es so, die Lipödem-Liposuction ist seit langer Zeit schon etabliert, hochsystematisiert, hochwertig, man hat viel Erfahrung Und alle Risiken werden im Vorfeld durch Gegenmaßnahmen schon abgepuffert. Also Antibiotikagabe vor der OP gegen Entzündungen, Thrombosespritzen schon in der Klinik, sorgfältiges Vorgehen, gefäßverengende Substanzen, die wir einbringen, um die Blutung niedrig zu halten. Also an jeder Stelle werden die Risiken gedrückt, so hoch wie, so gut wie es möglich ist, um die Ergebnisse so schön und so risikoarm wie möglich zu gestalten. Aber man darf nie vergessen, es ist und bleibt eine OP. Hat potenziell Risiken, das muss jeder Patient wissen. Ich sage aber immer auch gern dabei, wissen Sie, das ganze Leben besteht aus Risiken, aus einer Kette von Risiken. Jede Entscheidung im Leben bedeutet ein gewisses Risiko. Und das Prinzip ist nicht, Risiken zu vermeiden, Entschuldigung, sondern so gering wie möglich zu halten. Und damit kriegt man dann, wie man es auch erlebt, eine sehr stabile und zuverlässige OP-Situation mit relativ geringen, sehr geringen Risiken.
Kann ich alles so bestätigen, kann ich gar nichts gegen aussagen.
Aber
Nein.
niemals, niemals darf man sagen, ach, das ist harmlos, das ist kein Risiko, das ist risikofrei, mach das mal. Das wäre falsch. Aber man muss, es ist immer eine Risikoabwägung, wo man sagt, was kriege ich, was steht auf dem Spiel und was riskiere ich? Und da ist das Prinzip, das Ergebnis so hoch wie möglich und das Risiko so klein wie möglich. Daran arbeiten wir jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, um dieses genau so durchzuführen.
Wie sieht so ein klassischer Heilungsprozess jetzt nach einer Liposuktion aus und was sollten die Patienten auf jeden Fall tun? Wir haben jetzt gehört, es kann alles grün und blau werden, kann ja auch bestätigen, Kompression tragen, eh klar, finde ich, ja, gehört einfach dazu, Mieder oder Kompression. Ich habe mein Mieder relativ schnell ausgezogen und bin wieder meine alte flach gestrickte Kompression, weil die deutlich mehr Druck hatte wie das Mieder. Für euch in der Nachsorgetherapie am allerwichtigsten, wo ihr unbedingt auch die Patienten darauf hinweist und sagt, bitte macht das.
Also das Allerwichtigste ist, dass man die regelmäßigen Nachsorgetermine wahrnimmt. Also wir bieten tatsächlich unseren Patientinnen an, dass man in regelmäßigen Abständen zur Kontrolle kommt. Das geht schon nach einer Woche, beginnt das schon nach einer Woche, dass man quasi schaut, das erste Mal unter das Mieder. Also bis zur ersten Woche haben die Patienten das Mieder konsequent an, ziehen es also auch zum Duschen an oder beziehungsweise lassen es zum Duschen an und föhnen das danach trocken. Und in der ersten Kontrolle nach einer Woche, das ist eine entscheidende Kontrolle, wird es zuerst ausgezogen, das erste Mal ausgezogen, das Mieder, und da wird geschaut, wie sieht es denn jetzt aus. Und ab dann dürfen die Patienten das Mieder dann auch zum Duschen eben ausziehen zu Hause. Danach auch gerne einmal waschen, und danach auch relativ zeitnah wieder anziehen, dass man trotzdem die meiste Zeit von den 6 Wochen, in denen man das Mieder tragen muss, entsprechend auch die Kompression hat, dass die Haut sich gut zurückbildet und vor allen Dingen auch den Druck hat und gut am Untergrund anwächst. Ja, die Termine sind bei uns nach 2 Wochen auch, nach 4 Wochen und nach 12 Wochen. Und im Prinzip muss man sagen, nach 12 Wochen hat man so das quasi Endergebnis erreicht. Man spricht zwar vom Heiljahr, weil sich innerlich natürlich immer noch Umbauprozesse ergeben, die sind aber auch nicht immer optisch sichtbar. Also nach 12 Wochen sieht man schon, in welche Richtung das deutlich geht. Was ich noch empfehlen kann den Patientinnen, ist, dass man Lymphdrainage macht. Vor allen Dingen in der ersten Woche oder in den ersten 2 Wochen 2 bis 3 Mal pro Woche zur Lymphdrainage zu gehen. Danach kann man die Frequenz etwas minimieren. So ab der dritten Woche, vierten Woche reicht es auch 1 bis 2 Mal, je nach Bedarf. Und danach muss man schauen, wie es funktioniert. Was ich auch immer wieder widergespiegelt bekomme von den Patienten, dass die sich auch apparative Lymphdrainagegeräte zulegen, um quasi zwischendrin, zwischen den Intervallen, auch da noch eine gute Hilfe Funktion zu haben. Beispielsweise kann man das bei Venenengel, da kann man sich auch mal so ein Lymphdrainagegerät ausleihen. Das kostet so um die 80 € pro Monat. Also das ist eine gute Empfehlung, dass man eben das betreibt. Eine entsprechende Hautpflege ist sehr wichtig. So nach circa 1 bis 2 Wochen verschließen sich die kleinen Wunden zunehmend und dann merkt man, dass die Haut unter der Kompression trocken wird und juckt, und dann kann man auch entsprechend mit einer guten Pflege da auch nachhelfen. Was auch wichtig ist für die Zeit nach der Kompression, dass man entsprechend Sonnenschutz betreibt, dass man quasi diese kleinen Narben dann vor Sonneneinstrahlung schützt und auch entsprechend mit beispielsweise Silikonsalbe entsprechend pflegt, dass die Narben auch zeitnah weich werden und auch schneller reifen. Hast du
Kann
noch
ich
was?
auch so alles bestätigen. Also mehr oder weniger, also
Alles
ich,
vollständig, voll
ja.
mehr. Also vielleicht grundprinzipiell ganz wichtig, was hast du auch, wie du sagtest, wir sagen unseren Patienten, wissen Sie, die OP ist ein Teil der Therapie, aber die Nachsorge ist mindestens so wichtig und stellt die andere Hälfte des Erfolges dar. Und dass die Patienten sollten in engem Kontakt zu ihrem Arzt bleiben. Also ich sage unseren Patienten, wir müssen eine Weile ein Team bilden, miteinander ein Team, um miteinander zum Erfolg zu kommen. Und der Arzt oder unsere Philosophie ist es, den Patienten an jeder Stelle der Heilung zu beraten, zu coachen, Empfehlungen zu geben und für den Moment für ihn zu sorgen. Und das geht über ein Jahr manchmal, bis wir abschließend dann eine Jahreskontrolle vielleicht machen und sagen, hey, jetzt passt es, oder ob Korrekturen notwendig sind, was auch immer. Unser Anliegen ist, dass der Patient am Ende mit einem Lächeln aus unserer Klinik geht und sagt, hey, das war jetzt großartig, das hat sich wirklich gelohnt. Und da muss man eng zusammenarbeiten und zusammenbleiben eine Weile. Und das ist eben, glaube ich, das Allerwichtigste auch.
Ja, finde ich auch sehr wichtig. Und dafür muss man natürlich auch dem Arzt vertrauen und wie gesagt, ein gutes Team auch bilden, ne? Wenn man jetzt irgendwo hingeht, weil man sagt, keine Ahnung, man geht, ich sage jetzt mal, irgendwo ins Ausland, ne? Dann ist es natürlich mit der Nachsorge und mit dem Ganzen nicht so gut getan. Und wenn man dann irgendwie zu einem anderen Arzt geht, der sich vielleicht damit nicht auskennt, weil halt kein anderer Arzt in der Nähe ist als der Hausarzt zum Beispiel und der vielleicht bestimmte Themen gar nicht erkennt, finde ich manchmal auch sehr skeptisch. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn die Frauen sagen, nee, wir gehen nicht ins Ausland, sondern wir lassen uns wirklich in Deutschland operieren, wo man auch eine gewisse, ja, einen gewissen Standard auch hat und auch den Arzt, ne, kennt oder kennenlernen kann, sich vielleicht in verschiedenen Kliniken vorstellen kann, um zu gucken, was passt denn am besten zu mir und welcher Arzt ist mir auch sympathisch, mit wem kann ich das mir vorstellen auch, ne?
Ja, das ist eben ganz, ganz wichtig. Und bei uns wird zum Beispiel, gibt es einen 24-Stunden-Dienst. Rund um die Uhr können unsere Patienten uns erreichen. Es betrifft besonders die frische Phase nach der Operation, auch nächtlich mal Unsicherheiten. Unsere Ärzte erreichen sie Tag und Nacht. Das ist ein ganz wichtiges Sicherheitssystem, um den Patienten ganz engmaschig, eng zu begleiten in seinen Fragen, Sorgen. Es treten oft auch Sorgen auf. Diese blauen Flecken waren gestern noch nicht da. Wo kommen die her? Ist es schlimm? Unsere Patienten können so oft zu uns kommen, so oft sie wollen. Und ich sage meinen Patienten, sie dürfen so oft zu uns kommen, wie sie Lust haben, bis sie uns nicht mehr sehen wollen. Und dann erst beenden wir die Behandlung, weil wir wollen ja, dass sie wirklich in allen Belangen gut betreut werden. Auch den seelischen, das ist sehr wichtig. Da gibt es oft so seelische Durchhänger nach einer OP, wenn das Bein größer ist als vorher, blau, deformiert und das ist nicht immer leicht, die erste Phase nach der OP. Und auch da wollen wir Vertraute sein und Zuwendung geben und Trost geben. Nicht nur medizinisch, aber auch seelisch. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit.
Ja, und es ist ja wirklich so, dass man nach so einer Liposuktion wirklich ausschaut wie ein Unfall, ne? Also das ist, man kann es ja nicht beschönigen. Und man ist auch, also ich war da auch sehr geschockt, wie das alles ausschauen kann. Vor allem auch, weil die Seiten so unterschiedlich blau dann auch waren, wo ich dann auch im Nachhinein erfahren habe, dass zum Beispiel die Herzseite oftmals schlimmer ausschaut, wie die im Herz fern ist, ne? Muss wohl auch irgendwie einen Zusammenhang geben. Das habe ich so beobachtet. Das bestätigen mir auch ganz viele jetzt so im Nachhinein. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung da ist, aber wenn man das vorher nicht weiß, dann denkt man, oh Gott, die waren auf der Seite vielleicht radikaler wie auf der anderen Seite und jetzt bin ich da grün und blau und hier haben sie vielleicht gar nicht richtig abgesaugt. Dann kommen so Zweifel auf und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man dann einen Ansprechpartner hat, an den man sich hinwenden kann und sagen kann, hey, ist denn das normal? Muss ich nochmal kommen? Wollt ihr das nochmal sehen? Muss ich irgendwas anders machen? Finde ich total stark, weil das bietet auch nicht jede Klinik an, muss man auch schon so sagen, ne?
Ja, also das ist für uns selbstverständlich, weil wir wissen, dass neben der Chirurgie, das ist ein chirurgisches Pfund, was die Patienten kriegen. Also das ist wirklich, das ist was. Und das ist eine Veränderung. Und für uns ist auch die emotionale Seite wichtig aufzufangen. Und ich kann es immer wieder sagen, für uns, die Patienten kommen so oft und wann sie wollen. Dass jederzeit, sobald eine Unsicherheit besteht, kommen sie vorbei. Wir helfen ihnen. Und erst dann hat man auch ein beständiges Vertrauensverhältnis und erst dann ist es auch ein schöner Heilungsverlauf und erst dann kriegt man auch ein glückliches, zufriedenes Ergebnis heraus. Das ist enorm wichtig.
Ja. Was würdet ihr sagen, ist so der kurzfristige Effekt nach der Liposuktion und was ist die Langfristigkeit? Also worauf können die Frauen sich in den meisten Fällen, ich beziehe mich jetzt einfach auf die meisten Fälle, auf die normalen Fälle, die wirklich keine zusätzlichen schweren Ausprägungen von dem Lipödem haben oder überschüssige Haut haben, ne? Die hatte ich auch, ich habe die auch wegschneiden lassen, die Haut. Aber womit können die rechnen? Also was ist so das Plus an Lebensqualität, wo ihr sagt, das passiert eigentlich bei fast allen?
Also im Prinzip stellt man fest, dass die Beschwerden natürlich deutlich minimiert werden. Also in allermeisten Fällen haben die Patienten gar keine Beschwerden mehr hinsichtlich der Schmerzen, der Druckschmerzen. Auch die blauen Flecken verschwinden mit der Zeit oder auch die Verschlechterung im Verlauf des Tages, wenn man länger steht. Das bessert sich dann deutlich. Also das ist so meine Erfahrung, die ich habe. Und natürlich der optische Aspekt, der natürlich noch mit da reinspielt. Im Zusammenhang auch dazu erwähnen, dass die Patienten natürlich, wenn sie weniger Beschwerden haben, auch deutlich mobiler sind. Und dadurch hat man natürlich dann nicht mehr diesen Teufelskreis, dass man Beschwerden hat und sich weniger bewegt, sondern die Bewegung kommt dann irgendwann dazu. Man hat wieder Spaß an Bewegung. Und das ist sind alles positive Aspekte, die da auf die Erkrankung einwirken. Und in den allermeisten Fällen sehen wir die Patienten tatsächlich nach der entsprechenden Heilungszeit gar nicht nochmal wieder, was ein sehr positiver Aspekt ist, dass die eben dann keine Beschwerden mehr entsprechend haben. Ne?
Ja, so kann man das sagen. Oft sind also die ersten paar Tage sind beschwerlich. Wir sagen unseren Patienten, ja, nach 4 Wochen sehen sie schon wow, aber der gesamte Heilungsprozess kann sich über ein Jahr ziehen, bis die ganzen Lymphbahnen wieder in Ordnung kommen, abschwellen, Retraktion, also Schrumpfung der Haut. Das Endergebnis, kann man fast sagen, liegt erst nach einem Jahr vor, aber ein Wow-Effekt sollte eigentlich so nach 4 Wochen schon da sein. Und ab dann geht das so schrittweise weiter. Und es ist für mich immer wieder großartig, wenn die Patienten strahlend, tut mir leid, wenn das nicht immer passiert, aber viele kommen. Eigentlich sollte es so sein, dass die Patienten ihre Beschwerden loswerden, ihre Beine wieder leichter werden, beweglicher, mehr laufen, das Scheuern fällt weg zwischen den Innenseiten. Und durch diese zunehmende Mobilität, manche sagen, oder eine, ich erinnerte mich, ich bin Halbmarathon gelaufen danach. Das wäre für mich undenkbar früher gewesen. Man hat so Erinnerungen an einzelne besondere Erlebnisse. Und das ist schon eine tolle Sache. Die Patienten können eine deutliche Zunahme der Lebensqualität in fast allen oder in allen Bereichen ihres privaten und beruflichen Lebens erwarten. Das ist das Ziel. Dass es nicht immer klappt, das ist auch die Realität, klar. Und wir nähern uns dem Idealziel unterschiedlich nahe. Aber ein Fortschritt ist eigentlich, eine Verbesserung ist immer, immer zu sehen. Also ein Lohnen, das durchgeführte lohnenswert ist, das ist eigentlich immer da.
Ja, ich glaube sogar, dass es nicht erst nach 4 Wochen sichtlich ist. Also wo ich frisch operiert war und wieder zu mir gekommen bin und im Bett lag und meine Ärztin dann vorbeikommt und sagt, hast du überhaupt schon mal unter die Bettdecke geschaut? Ich habe bis dahin nicht unter die Bettdecke geschaut, weil wir gedacht haben, um Gottes Willen, eigentlich wollte ich nichts außer weg hier, ja, weil mir alles wehgetan hat und weil ich bin einfach, ich vertrage super schlecht die Vollnarkosen. Also mir war immer kotzeübel im wahrsten Sinne des Wortes und ich musste auch immer 2 Nächte über Nacht bleiben, weil es einfach, ich weiß nicht, was da mit meinem Körper los ist. Der mag einfach keine Vollnarkosen. Auf jeden Fall habe ich dann halt unter die Bettdecke geschaut und dachte dann so, okay, krass, das sind jetzt meine Waden, ne? Also man sieht auch, bevor die Schwellung dann kommt,
Ja.
direkt nach der OP schon einen krassen, krassen Unterschied, ne? Und klar, dann schlägt natürlich die Schwellung zu, dann kommt die ganze Heilungsgeschichte in Gang. Da muss man ein bisschen geduldig bleiben. Und bei mir, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, bei mir war es fast 7 Monate so, dass ich gerade, wo die Vorderseite auch dann operiert wurde, das Gefühl hatte, erstmalig nach 7 Monaten, ich kann mich in die Knie begeben, ohne dass ich das Gefühl habe, mir reißt vorne an der Kniescheibe die Haut auf. Also man ist immer in die Knie gegangen, ich bin in die Knie gegangen und dachte mir, oh je, jetzt ist irgendwas gerissen, ne? Also dieses Gefühl, jetzt macht's gleich Ratsch und die Haut platzt auf. Das war ganz unfassbar lange da. Also das war sicherlich 7 Monate da. Und das weiß ich deswegen so genau, weil wir da geheiratet haben, mein Mann und ich. Und das war wirklich so die erste Woche, wo ich gespürt habe, wow, jetzt ist noch mal was gegangen. Jetzt lässt dieser Druck ums Knie rum irgendwie nach. Und das war echt, das war richtig schön. Also einfach mal zu merken, nicht diese Schmerzen zu haben oder dieses Spannungsgefühl zu haben, wenn man in die Knie geht oder in die Hocke geht oder auf die Knie sich draufsetzt, ne? Das hat bei mir sehr lange gedauert. Deswegen, ich glaube, das Heilungsjahr ist schon berechtigt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja,
Und auch
cool.
da gilt es, die Patienten liebevoll und fürsorglich durch dieses Jahr zu tragen. Also ich sage, ich habe immer den Vergleich eines Fährmannes, wir als Chirurgen. Wir haben an der einen Seite des Flusses, nehmen wir eine Patientin auf, die will darüber, also die will zum Ziel. Aber sie kommt nicht rüber, weil sie bräuchte eine OP. Und dann sind wir die Fährleute, wir nehmen sie auf unsere Arme, tragen sie dann auf die andere Seite und behüten sie in dieser Zeit, wo wir über den Fluss gehen und passen auf sie auf und setzen sie dann operiert und ausgeheilt auf der anderen Seite des Flusses ab. Aber für diese Zeit sind wir die beschützenden Therapeuten, die auf unsere Patienten aufpassen, chirurgisch wie auch in der Nachbehandlung. Das ist enorm wichtig, bis sie dann wieder sozusagen ausgeheilt wieder in ihr Leben, ihr eigenes Leben weiterführen. Das ist ein Prozess, das ist ein Lebensweg, das ist ein Teil ihres Lebens, wo wir die Begleiter sind. So sehen wir das in unserer philosophischen Aufgabe als Chirurgen.
Ja, das ist ein ganz, ganz schönes Bild eigentlich, ne? Ich finde auch mal, ich bin auch ganz großer Fan von Sachen in Bildern ausdrücken, weil dann kann man sich's besser vorstellen, man kann sich hineinversetzen und ich glaube, so fühlt man sich auch, ne? Man ist so quasi auf der Reise irgendwohin und hofft, dass es da auf der anderen Seite mehr oder schöner ist. Ja, und genau, also so kann man auf jeden Fall so stehen lassen, definitiv. Jetzt gibt's ja von dir, Markus, eine Lebensqualitätsstudie, wenn ich das richtig so ausgesprochen habe, über Liposuktion bei Lipödem. Gibt's da irgendwas, was du mitteilen kannst, was da genau gemacht wird, dass man sich da so einen kleinen, ja, Überblick schaffen kann?
Ja, unbedingt. Danke, dass du das ansprichst. Das ist auch eine Herzenssache von mir. Ursprünglich komme ich aus dem Klinikum rechts der Isar, hier in der TU München, hier in München, und habe dort an der Abteilung für plastische Chirurgie meinen gesamten plastisch-chirurgischen Werdegang gemacht. Vor vielen Jahren, das ist schon eine Weile her. Ich bin seit über 25, bin 25 Jahren niedergelassen als plastischer Chirurg. Davor war ich an der Uniklinik. Und wir hatten natürlich auch damals schon großvolumige Fettabsaugungen, Lipödem-Patienten. Das war eine Idee, könnte sein. Aber wir haben damals schon Lipödem-Patienten abgesaugt, von denen wir wahrscheinlich gar nicht wussten, dass es Lipödem-Patienten sind, haben aber denen geholfen durch großvolumiges Absaugen. Und es stellte sich so heraus, dass die Damen und überwiegend ja Frauen oder eigentlich nur Frauen genetisch gesehen extrem erleichtert waren danach. Und da war die Idee von meinem damaligen Kollegen, Professor Nikolaos Papadopoulos, der in Griechenland jetzt einen Lehrstuhl hat. Du, wir könnten doch mal messen mit deinen Lipödem-Patienten, wie das sich so verhält. Damals, da war ich schon niedergelassen hier in meiner Praxis und wir hatten sehr viele Lipödem-Patienten. Und dann entstand die Idee der Zusammenarbeit. Das Institut für Psychosomatik an der TU München hatte eine Patientenpopulation als Referenz und hatte die Möglichkeit, standardisierte Fragebögen zur Lebensqualität aufzubauen, die valide sind für wissenschaftliche Auswertung. Also nicht nur ein Gefühl, sondern man konnte das statistisch tatsächlich aufarbeiten. Meine Patienten der Lipödemchirurgie, die ich operiert habe, in Verbindung mit der Abteilung für plastische Chirurgie, und eine Doktorandin, die das ganze Thema bearbeitet hat, diese Patienten mal auf den Prüfstand zu stellen. Also wissenschaftlich zu evaluieren, wie ist die Lebensqualität vor der Operation und wie ist sie nach 3 und 6 Monaten nach der Operation? Wie verändert sich das Ganze? Und das Ganze wurde gemessen im beruflichen Sektor, im privaten Sektor, im sportlichen, im freundschaftlichen, im sozialen. Auch in der Sexualität. Alle Bereiche wurden einzeln abgeklopft und das Ganze mit einer Doktorarbeit sozusagen vermessen. Und es kam, wie gefühlt, aber jetzt auch wissenschaftlich nachweisbar, signifikant heraus, dass in allen Bereichen des Lebens deutliche Verbesserungen der Lebensqualität stattgefunden haben. Also das, was wir sehen, haben wir jetzt in Zahlen fassen können, signifikante Verbesserungen. Hier verbessert sich wirklich Lebensqualität nicht nur gefühlt, sondern statistisch nachweisbar. Und das war für mich eine tolle Bestärkung, an diesem Thema weiterzuarbeiten. Denn was gibt es Schöneres, mit Chirurgie, unserem Hobby in Anführungszeichen, Patienten zu etwas zu verhelfen, was ihnen gut tut. Und das rechtfertigt auch dann unser Handeln, rechtfertigt unser Risiko, was wir ja mit den Patienten eingehen. Es wird uns ja oft vorgeworfen, ja, ihr geht ein Risiko ein, operativ. Ja, aber wir kriegen was dafür. Wir kriegen was dafür, nachweislich messbar für unsere Patienten. Und das hat uns bestärkt, eben weiterzumachen auf diesem Gebiet.
Ja, sehr cool. Ich gucke jetzt gerade hier noch links, rechts in die Fragen rein. Wir haben eigentlich schon fast alles auch dazu schon so ein bisschen gesagt, ne? Vielleicht können wir noch ein bisschen was zu den Kosten sagen für eine Liposuktion, weil die wird ja, ich weiß nicht, ob ihr mit der Krankenkasse zusammenarbeitet oder nicht, aber in vielen Fällen sind es ja hauptsächlich Frauen, die dann selber in die Tasche greifen müssen und das finanzieren müssen. Unter welchen Voraussetzungen arbeitet ihr da oder wie macht ihr das genau?
Also wir sind hier eine reine Privatklinik. Prinzipiell können wir die Krankenkasse da nicht involvieren. Es ist ja so, das hatte ich vorhin schon angedeutet, dass die Krankenkasse sicher erst ab Stadium 3 die Kosten übernimmt. Das ist ja eine Regelung, die seit 2020 getroffen wurde und noch bis Ende des Jahres 2025 gilt. In den Stadien 1 und 2 sind das alles Einzelfallentscheidungen, ne? Also da kann man natürlich Anträge stellen. Da wird nochmal der medizinische Dienst der Krankenkasse involviert. Meist wird er das natürlich dann ablehnen. Dann kann man nochmal in Widerspruch gehen. Andere Patienten gehen dann auch nochmal vor Sozialgericht. Aber überwiegend hat man in den Stadien 1 bis 2 relativ schlechte Karten, zumindest bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Bei der privaten Krankenversicherung sieht es unter Umständen nochmal etwas anders aus. Aber auch das sind alles Einzelfallentscheidungen. Es läuft ja im Hintergrund diese Studie, Lip-Leg-Studie nennt die sich, wo quasi im Prinzip beschaut wird, ob Patienten in früheren Stadien, also Stadien 1 und 2, ebenfalls von einer operativen Therapie profitieren, die und das Ergebnis natürlich entsprechend auch mit der konservativen Therapie vergleichbar ist oder sogar besser ist. Die letzte Patientin ist wohl jetzt im Sommer diesen Jahres, wird im Sommer diesen Jahres ausgewertet und man erwartet so Richtung Ende des Jahres da auch Ergebnisse dazu. Aber de facto, um deine Frage nochmal abschließend zu beantworten, wir aktuell bieten hier reine Privatleistungen in unserer Praxis an und wie teuer die OPs sind, ist tatsächlich wirklich sehr individuell. Also im Rahmen der Beratung wird festgelegt, inwiefern man auch Operationen aufteilen muss. Markus, du hast es vorhin angedeutet. Oftmals reicht eine OP nicht, um quasi das komplette Fett zu entfernen. Sehr oft sind 2 bis 3, manchmal sogar 4 Sitzungen notwendig. Dazu muss man wissen, dass man in einer Operation maximal 8 bis 10% des Körpergewichts an Fett absaugen darf. Je näher man sich diesem Ziel annähert, desto höher steigt leider auch das Komplikationswahrscheinlichkeitsrisiko. Und deswegen ist man eben da auch dazu angehalten, das da nicht zu übertreiben, sondern auch so eine Operation aufzuteilen. Und je mehr Fett vorhanden ist und je mehr Operationen notwendig sind, desto höher sind dann entsprechend auch die Kosten, die auf die Patienten zukommen. Was man allerdings noch bedenken muss in dem Zusammenhang ist, und das ist nochmal der Punkt, Unterschied ästhetische Fettabsaugung und Fettabsaugung beim Lipödem. Wir therapieren hier eine Erkrankung. Das heißt, beim Lipödem ist für die Operation keine Umsatzsteuer fällig, weil es eben kein ästhetischer Eingriff ist, sondern ein medizinischer Eingriff. Bei einer ästhetischen Fettabsaugung muss man nochmal 19% Umsatzsteuer bezahlen, weil wir müssen sie auch an das Finanzamt abgeben. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, die ganzen Kosten, die im Rahmen der Lipödembehandlung anfallen, beispielsweise Anfahrtskosten, Medikamentenkosten, wenn man die Untersuchungen durch den Hausarzt, die vor jeder Operation natürlich auch notwendig ist und auch eine Privatleistung ist, und natürlich auch die Operationskosten alle zusammen in einen Topf wirft und in der Steuererklärung im darauf folgenden Jahr angibt, kann man sich so circa, ich möchte jetzt, also es ist immer ein bisschen abhängig vom individuellen Steuersatz, aber so circa 25 bis zu 30% der Kosten wieder zurückholen. Das muss man natürlich auch noch mit bedenken.
Ja, das ist ein super Punkt, weil das, glaube ich, auch ganz viele nicht auf dem Schirm haben. Und weil natürlich auch viele Steuerberater dann sagen, ja, wie, das ist ja eine Schönheits-OP, ne? Also es muss eine medizinische Indikation vorliegen, das sollte auch irgendwo vermerkt sein, weil sonst hat man da auch schlechte Karten. Habe ich leider auch schon erleben müssen bei einer Coaching-Teilnehmerin von mir, bei der das wirklich als Privat-OP durchgegangen ist und nicht als medizinisch, weil sie halt keine offizielle Diagnose hatte, dementsprechend. Ne, war es dann halt nicht als medizinische Indikation ausgelegt. Und das hat sie natürlich im Nachhinein dann auch sehr geärgert, weil da kann man sich tatsächlich einiges wieder zurückholen. Ja.
Ja, da beraten wir oder unsere Patienten auch und klären sie aber auch in die Richtung auf. Ganz allgemein würde ich auch, raten wir auch, also wir von unserem Selbstverständnis her wollen wir das Bestmögliche erreichen, was machbar ist. Von allem das Beste und zum höchstmöglicher Qualität. Und da empfehlen wir den Patienten nicht, die Kosten als erste Entscheidungsinstanz zu nehmen, sondern das ist eine OP, die ist lebensverändernd und lebensbegleitend für den Rest des Daseins der Patientin. Und aus unserer philosophischen Richtung ist es günstiger, auf die Qualität zu achten und dann auf die Qualität und dann auf die Qualität. Und dann die Kosten sollten. Natürlich muss es bezahlbar werden, muss es bezahlt werden, aber die Kosten sollten nicht das Entscheidungskriterium sein für die Wahl eines Arztes oder eines Therapieverfahrens. So ist unser Rat an die Patienten.
Das rate ich meinen Interessentinnen auch immer. Ja, weil natürlich ist ein Coaching auch nicht umsonst, aber es ist was, wo man in sich selber investiert. Sowohl die konservative Therapie als auch die operative Therapie ist eine Investition in sich selber, in die Lebensqualität, in die Zukunft, in ja einfach mehr. Ich würde jetzt schon fast sagen, ein bisschen Freiheit auch, ne? Also das, so würde ich es jetzt beschreiben. Weil na klar, ganz logisch, wenn so und so viel Kilo oder Liter abgesaugt sind, dann fühlen sich die Beine leichter an, ne? Das kommt auch alles erst so nach und nach. Ich zum Beispiel habe ja immer Kompression getragen. Seit der Diagnose von Tag 1 an war ich fast Tag und Nacht in Kompression. Also nachts habe ich sie schon ausgezogen, aber bei mir war es wirklich so, das erste nach dem Aufwachen war kurz auf Toilette und sofort in die Kompression rein, bloß keine Zeit verschwenden, weil ich immer gedacht habe, ja, wenn ich die Kompression trage, dann kann ich das so lange wie möglich hinauszögern. Und trotzdem, obwohl ich so massiv konsequent war und immer noch bin, hat sich's verschlechtert. Ja, und deswegen, es ist ja, vielleicht auch ein bisschen mein eigenes Verschulden gewesen, ne? Ich habe noch ein paar andere chronische Krankheiten mit dazu, ein Typ-1-Diabetes zum Beispiel, ne? Der ja auch noch mitunter mit hormonellen Sachen auch zusammenhängt. Ich habe die Pille abgesetzt, ja. Sicherlich hat das bei mir auch zur Verschlechterung zugetan, ja. Das kann man wahrscheinlich nicht zu 100% bestätigen oder auch abstreiten, aber ich gehe schon davon aus, dass das auch mit reingespielt hat. Und aufgrund dessen war dann irgendwann die Überlegung oder die Entscheidung auch da, die Beine operieren lassen zu müssen. Bei mir ist ja für die, die mich schon länger verfolgen, die wissen das. Ich habe zuerst die Arme machen lassen, weil ich eben aufgrund meiner 110 Kilo Höchstgewicht auch sehr, sehr viel überschüssige Haut hatte und einfach diese Hautlappen an den Oberarmen mich massiv genervt und gestört haben, sodass wirklich 8 Zentimeter, also ich weiß immer gar nicht, ob ich das so richtig zeigen kann, ne? Aber das muss mal gucken, wie breit mein Handy ist. Aber das war wirklich ein 8 Zentimeter langes Schnitzel und ich habe eine Coaching-Teilnehmerin gesagt, hat, als ich es gesehen habe, das sieht aus wie ein Schnitzel auf Popcorn, weil genau an dieser Stelle, die ja rausgeschnitten, gefräst, wie auch immer, ja, waren wirklich solche Knubbel wie Popcorn, große Fettbollen da dran, wo man auch wirklich gesehen hat, das war nicht gesund, das Fett da unten drunter. Und mehr hätte ich auch nicht abnehmen können. Ne? Das war ja schon übrige Haut. Aber an dieser oder in dieser übrigen Haut, die ich da hatte, waren immer noch ganz massiv viele Fett, also Lipödemzellen, Fettzellen, die ganz krass mutiert sind. Also ich habe das auch fast nicht glauben können, aber eben meine Ärztin hat mir damals die Bilder geschickt und auch gezeigt, wie das aussah, was sie mir da rausgeschnitten haben. Und es ist echt gruselig, wirklich, kann es nicht anders sagen. Ich finde es echt crazy, wie groß diese Dinger sind und wie, also ja, was da einfach unter der Haut passiert, was man ja so nicht sieht.
Ja, das ist beeindruckend. Also wir bieten ja auch über die Lipödem-Chirurgie hinaus die an dazugehörigen Körperstraffungen an, wie
Ja.
Oberarmstraffungen, Bauchdeckenstraffungen, Gesäß- oder Oberschenkelstraffungen. Denn das eine ist das Entfernen des Fettes, aber der nächste Schritt, wenn denn nötig, ist ja die Konturierung und die Anpassung des neuen Hautmantels. So
Ja.
wenn er denn zu gedehnt ist. Und das ist ja Teil der Gesamttherapie. Ich erinnere einen jungen Patienten, ein junger Mann, der hat sein Gewicht halbiert. Von 160 Kilo auf 80 Kilo halbiert. Eigenständig, mit eigener Entscheidung. Und der hat natürlich eine Straffung an Brust, Oberarm, Bauch, Gesäß und Oberschenkel gebraucht in zwei großen chirurgischen Sitzungen. Das war wie ein neues Weltbild für ihn, eine neue Form. Also Lipödem-Chirurgie ist das eine, aber die anpassende, hautstraffende Technik, entweder mit Renuvion durch Ultraschall oder Radiofrequenz oder durch letzte Instanz dann die chirurgische Entfernung. Eine Sache dadurch würde ich gerne noch, ich weiß nicht, ob das vielen Patienten so bewusst ist. Die Pathophysiologie von Gewichtszunahme funktioniert folgender Art. Die Zahl und Verteilung der Fettzellen am Körper ist nach der Pubertät eingefroren. Gewichtszunahme funktioniert nicht über die Vermehrung der Einzelzelle, sondern um die Vergrößerung der bestehenden Zelle. Und das bedeutet, dass wenn wir absaugen, haben wir schon eine neue Figurproportion in die Patientin gesaugt. Aber die bestehenden Restzellen, die kann man ja nicht alle absaugen, das ist technisch nicht möglich, die können natürlich an Fülle wieder zunehmen. Zellen wachsen nicht nach, aber die bestehenden Zellen können im Volumen wieder wachsen, um das Vielfache. Und so entsteht Gewichtszunahme und so entsteht Lipödem-Entwicklung. Und deshalb ist es möglich, dass man nach einer Lipödem-Absaugung an den nicht abgesaugten Stellen immer noch so zunehmen kann wie früher. Das ist für den Körper kein Problem. Aber die abgesaugten Stellen nehmen in der Regel schon weniger zu, aber reagieren eben auch nicht null. Also das eine ist die Absaugung und das andere ist natürlich die Gewichtsbeobachtung, Kontrolle. Und das Dritte ist, dass Lipidem genetisch im Körper ja veranlagt ist und die bestehenden Zellen schon noch mal weiter reagieren können. Und das erklärt, warum eine Absaugung nicht das ganze Problem vom Tisch löst in einem Ruck, sondern das ist ein multifaktorielles Problem, was man betrachten und therapieren muss.
Ja, da sage ich auch noch mal kurz was dazu, weil ich da eben auch meine Erfahrungen mit gemacht habe, auch mit den Frauen, die eben zu mir ins Coaching kommen. Aber vielleicht noch mal zurück zum Thema OP beziehungsweise auch Ärzteauswahl oder Chirurgenauswahl. Wo und wie kann ich als Patient, wenn ich jetzt ganz frisch die Diagnose habe und ganz frisch in diesem Dschungel quasi bin, wie kann ich sicherstellen, dass ich einen guten Arzt erwischt habe, auf gut Deutsch, der sich da wirklich mit auskennt? Denn inzwischen, es ist ja kein geschützter Beruf, ne? Also jeder Chirurg kann ja auch Lipödem-Patienten operieren. Und ich erlebe das ganz, ganz oft, dass jetzt überall alle Ärzte mit Lipödem prahlen, aber vielleicht erst zwei, drei Frauen operiert haben überhaupt. Und ich finde das manchmal ein bisschen schwierig, als Patient selber zu schauen, wem kann ich da vertrauen? Wer hat da wirklich fachlich auch Ahnung von? Weil ich würde mich jetzt zum Beispiel niemanden anvertrauen, der vielleicht bisher nur normale, weiß was ich, normale Fettabsaugung gemacht hat oder vielleicht nur, keine Ahnung, Brust-OPs oder so macht. Weil ich glaube, das ist schon nochmal was anderes, eine Liposuktion zu machen, als zum Beispiel eine Brust-OP oder eine Oberlidstraffung. Ich gehe mal davon aus, da sind wir uns einig.
Also zunächst ist natürlich zu sagen, es gibt viele, die sich Schönheitschirurg nennen. Das ist ja kein geschützter Begriff, wie du schon angedeutet hast. Wichtig wäre es zu suchen nach einem plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgen, weil das ist de facto die aktuelle Bezeichnung für unsere Berufsgruppe. Und dann muss man natürlich schauen, wie du auch schon erwähnt hast, dass man dann einen entsprechenden Vertreter sucht, der sich bestenfalls nur mit dem Thema Lipödem beschäftigt und auch schon fundierte Erfahrungen auf diesem Gebiet hat. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist natürlich auch die Mitgliedschaft oder Zugehörigkeit zu gewissen Fachgesellschaften. Da ist zuvorderst die DGPREG zu nennen, unsere Fachgesellschaft. Das heißt also die Deutsche Gesellschaft für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie, weil natürlich auch diese Schaut, wen nehmen wir da auf? Ist das ein Kollege, der da fundierte Erfahrung hat? Ist das jemand, der verlässlich ist? Also da ist auch schon da ein Selektionsmechanismus vorhanden. Wenn man natürlich dann den entsprechenden plastischen Chirurgen gefunden hat, der einem auch zusagt, dann geht es vor allen Dingen darum, dass man einmal schaut, wo praktiziert denn der Kollege? Da geht es vor allen Dingen darum, was für Bewertungen hat denn die Klinik insgesamt? Was für Bewertungen, Patientenbewertungen hat der Kollege? Da kann man bei Google nachschauen, Rezensionen oder eben auch entsprechend bei Portalen wie Yameda oder Aesthetikon. Da sind immer entsprechend viele Bewertungen vorhanden. Und schlussendlich ist es auch wichtig zu schauen, wo finden denn die Operationen statt? Die OPs bei uns, wie schon angedeutet, sind ja in der Iatros-Klinik am Stiegemeierplatz und auch diese Klinik muss entsprechende Qualitätskriterien erfüllen. Die OPs müssen zertifiziert sein, die Klinik muss zertifiziert sein. Das sind auch nochmal Punkte, die sehr wichtig sind und auf die man achten sollte. Hast du noch was beizufügen?
Ja, also Bewertungen ist das eine, die entstehen jedoch an anderer Stelle. Und ich finde es immer sehr wichtig, also man recherchiert natürlich über einen Facharzt mit entsprechender Qualität, Expertise, idealerweise, dass er nur das macht, das ist nämlich ein wirklich eigenständiges Thema. Und dann ist entscheidend, dass man der Kollegin oder dem Kollegen gegenüber sitzt, Auge in Auge, sich mal erklären lässt, wie macht er das denn so, wie arbeitet er denn so, Bilder sieht, vorher, nachher. Und das persönliche Gespräch, das ist für mich auch finde ich, ganz, ganz wichtig, zu fühlen, wie fühle ich mich hier aufgehoben, wie fühle ich mich angenommen, wie fühle ich mich verstanden mit meinen Problemen, geht es mir gut hier und habe ich ein gutes Gefühl. Ich spreche immer vom Bauchgefühl. Das ist, finde ich, der Gradmesser, wenn die technischen Eckpunkte stimmen, das Bauchgefühl muss am Ende stimmen, bin ich bei diesem Menschen in guten Händen. Das ist, glaube ich, das Kriterium. Und dann auch eine Entscheidung treffen und dann losgehen und sich anvertrauen. Dann klappt das in der Regel.
Ja, hätte ich jetzt genauso beschrieben, finde ich total klasse. Ich glaube, wir haben so ziemlich alle Fragen tatsächlich beantwortet, sind jetzt auch echt ordentlich mit der Zeit drüber. Ich hoffe, es war jetzt nicht schlimm auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen oder Schauerinnen und Schauer, dass es ein bisschen länger geworden ist. Aber ich finde das Thema sehr, sehr spannend und ich finde einfach, gerade in dem Bereich tut sich unfassbar viel und da darf man auch wirklich gucken, wem man sich anvertraut und wo man gerne hingehen möchte. Und für die, die in der Münchner Ecke sind, die können sich ja auch einfach mal bei euch vorstellen und einfach selber mal ein Bild machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr beiden die einzigsten Ärzte in der Klinik seid, die sich aufs Lipödem spezialisiert haben oder gibt es da noch mehrere? Nur
Wir
ihr beiden? Okay.
stellen das Lipödem-Team da bei uns. Wir sind eine Klinik von 6 Fachärzten, Ärztinnen, 4 plastische Chirurgen und mit den verschiedenen Schwerpunkten Nasenchirurgie, Brustchirurgie, Gesichtschirurgie, Lipödem-Chirurgie, Körperstraffung, ästhetische Dermatologie. Botox-Filler werden bei uns durch ganz kompetente ästhetische Dermatologinnen durchgeführt. Wir zwei stellen das Lipödem-Team da. Und wir freuen uns, jede Patientin bei uns begrüßen zu dürfen. Einfach mal vorbeikommen zur Beratung, unverbindlich Meinungen einholen, Eindrücke einholen. Es ist auch sinnvoll, das haben wir eben vergessen, mehrere Meinungen einzuholen bei verschiedenen Ärzten. Denn erst im Vergleich erkennt man auch die guten Seiten des anderen. 2 bis 3 Beratungstermine sind durchaus sinnvoll. Manche machen 5, kann man machen, aber meistens fühlt man schon bei 2 bis 3 in der engsten Wahl, wo man hingehört. Und dann freuen wir uns über jede Beratung, die wir durchführen dürfen und würden gern unsere Philosophie, unsere Technik unseren Patienten näher bringen. Und du, liebe Tina, bist herzlich willkommen, mal vorbeizuschauen, wenn
Werde
du
ich auf jeden Fall machen.
bist und eine Second Opinion einholen, ob man was, wie man was, ob man was noch verbessern könnte, weil für uns gilt es, so nah wie möglich an die Perfektion zu kommen. Das ist unser Ziel und wir haben gute Möglichkeiten. Herzlich willkommen, auch du, liebe Tina, mal vorbeizuschauen.
Das Angebot nehme ich gerne an. Wenn ich mal wieder in der Münchner Ecke bin, dann werde ich mich natürlich rechtzeitig melden. Und vielleicht kann man ja auch mal vor Ort einen kleinen Rundgang machen, wie es bei euch in der Klinik ausschaut, in der Praxis ausschaut. Ich glaube, das ist ja auch für viele interessant, weil der Eindruck der Klinik, finde ich, zählt ja auch so ein bisschen, ne? Wenn das irgendwie die Hinterhofwerkstatt auf gut Deutsch ist, dann würde ich mich jetzt dort auch nicht wohlfühlen, auch nicht operieren lassen. Und ich kann jetzt nur sagen, ich habe euch beide vorher nicht gekannt. Ich habe tatsächlich auch die Klinik nicht gekannt. Ich habe bisher einen sehr guten Eindruck gewonnen. Ich hoffe, die, die zuschauen und zuhören, auch. Was mir einfach auch nochmal wichtig ist, bevor man eben auch die Liposuktion angeht, sich nicht nur zu erkundigen, sondern auch wirklich schauen, wo stehe ich gerade selber, wo will ich langfristig hin und was braucht es im Voraus, aber auch im Nachgang. Sprich, auch die Ernährung nicht vernachlässigen, einfach einen gesunden Lebensstil nicht vernachlässigen. Und da komme ich ja ganz viel auch mit meiner Expertise ins Spiel, wo ich einfach Frauen auch helfe, erstmal eine gewisse Basis aufzubauen. Denn ich erlebe das leider, leider immer wieder. Wir hatten es vorher, der Fabian hat die Psyche angesprochen. Ich habe unfassbar viele Frauen, ich zähle da leider auch dazu, die aufgrund dieses Nichtwissens, ein Lipödem zu haben und auch dieses Nichtwissens an diesen Beinen und diesen Armen nichts verändern zu können mit Diäten und Co., eine Essstörung entwickelt. Und dieses emotionale Essen bis hin zu einer Essstörung, das kann leider vielen Frauen und fällt vielen Frauen auch nach den Liposuktionen immer wieder vor die Beine. Und ich kann da nur immer wieder sagen, eben aus eigener Erfahrung, aus eigenem Leid sozusagen, bitte geht es zuerst an, schaut, dass ihr euch erstmal wirklich mit euch beschäftigt, mit euren Themen beschäftigt. Und wenn ihr bereit seid, die Liposuktion zu gehen und stabil seid und auch wisst, dass das kein Zuckerschlecken ist, dann ja, kann man die OP machen lassen. Und dann wäre zum Beispiel das Theresium vielleicht eine Anlaufstelle. Das ist mir ganz wichtig noch zu erwähnen, weil es gibt so viele gerade junge Frauen da draußen, die sich sofort um das Messer legen. Da kann das gut gehen. Aber es ist wie bei einer Magen-OP auch. Auch das erlebe ich immer wieder. Die Magen-OP löst nicht das Problem, was im Kopf da ist. Und wenn so Sachen wie Essstörungen nicht vorher behandelt worden sind, leider, leider, es gibt ja viele Beispiele, die auch mehr oder weniger prominent sind, ja, wo man kennt, wo es in die Hose gegangen ist, die wieder zugenommen haben. Und ich finde, das sollte nicht sein, weil damit seid ihr Ärzte wahrscheinlich auch nicht glücklich, wenn ihr ein tolles Ergebnis fabriziert habt über eine Liposuktion und nachher nimmt die Person wieder 20, 30 Kilo zu. Das ist, glaube ich, für niemanden zufriedenstellend. Deswegen sage ich immer, die konservative Therapie oder vor allem der gesunde Lebensstil, den einzuführen, ist auch nicht immer einfach, vor allem wenn sich viele, viele negative Gedankenmuster, Glaubenssätze etabliert haben. Da darf man genau hinschauen. Da wäre ich die Anlaufstelle und ansonsten operativ sehr gerne. Ich komme super gerne mal vorbei. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, euch mal persönlich zu besuchen. Und ansonsten bedanke ich mich für den tollen Austausch, für die vielen, ja, einfach nochmal Informationen auch zum Thema Liposuktion zu euch als Team. Und ja, hoffe, dass man sich auch irgendwo mal vielleicht persönlich sieht, vielleicht auch auf einer Veranstaltung, man weiß ja nie.
Herzlich gerne, liebe Tina, und ich gebe dir zu 100%, 1000% recht, dass die innere Ordnung, die innere seelische Ordnung und Einstellung zu Essen, Lebensführung geordnet werden sollte, bevor man an die Chirurgie geht. Das hätte ich natürlich auch sagen müssen. Ich bin aber vom Kernchirurg und du hast das vollkommen richtig auf den Punkt gebracht. Erst muss man innen aufräumen und sortieren. Und wenn man dann Ordnung und der Herr im eigenen Ring ist, nenne ich das immer, dann kann man mit der Chirurgie weitermachen und dann ist sie auch nachhaltig und dann fruchtet sie auch. Und insofern, das ist auch eine modernere, neuere Entwicklung, dass man Lebensführung, Essgewohnheiten, Psyche, Seele mit plastischer Chirurgie vermischt bzw. sortiert. Erst die seelische Ordnung und dann kommt die chirurgische Aufarbeitung. Hundertprozentig richtig, unterstütze ich voll, auch aus meiner Erfahrung heraus und freue mich auf eine schöne weitere vielleicht Zusammenarbeit. Sehen wir uns auf jeden Fall.
Danke, danke. Ich weiß nicht, Fabian, wolltest du auch noch zum Schluss was sagen? Jetzt haben wir dich gerne mal zu Wort kommen lassen.
Ich glaube, der Markus hat schon vieles gesagt. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben und natürlich begrüße auch ich dich sehr gerne hier in unserer Praxis und würde mich freuen, falls sich's mal ergibt, dass du einmal vorbeikommst und wir uns einfach mal nett unterhalten können.
Sehr schön. Dann danke ich euch, verabschiede mich an der Stelle von allen, die zugehört und zugeschaut haben und natürlich auch von euch. Und ja. Hoffe, dass die Folge bei vielen ja einfach das findet oder das an Antworten gibt, was sie suchen. In diesem Sinne, danke, danke.
Danke dir.
Danke dir, Tina. Alles Gute und alles Gute für unsere Patientin.
Danke.